Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Willkommen, ich bin Jule Reimer.
Bauxit wird für die Aluminiumproduktion benötigt. Deswegen wird sehr viel Bauxit auch für die deutsche Industrie in Guinea abgebaut. Es ist so, dass dieser Bauxitabbau in Guinea ganz dramatische Umwelt- und Gesundheitsfolgen für die lokale Bevölkerung hat. Es ist so, dass sich erst mit dem Lieferkettengesetz jetzt erstmals deutsche Energieunternehmen mit diesen Folgen ernsthaft auseinandersetzen, sich mit lokalen VertreterInnen zusammengesetzt haben und nun begonnen haben, Abhilfemaßnahmen vor Ort zu treffen.
Ja, und da hörten Sie gerade Finn Schuft. Er hat für die Umweltorganisation German Watch und das katholische Hilfswerk Miserior eine Studie über die Wirkung des deutschen Lieferkettengesetzes erstellt. Er erklärt hier gleich, was daran verbessert wurde bzw. besser werden kann und wo es nicht abgeschwächt werden sollte. Die Münchner Sicherheitskonferenz steht an. Alle werden dort über geopolitische Bedrohungen reden. Unter die Räder kommt dabei manchmal ein Thema, was Geheimdienste aber trotzdem für bedeutsam halten, nämlich was der Verlust von Artenvielfalt, von Ökosystemleistungen wie sauberes Trinkwasser oder Ackerfläche für Krieg und Frieden bedeuten. Sicherheitsrelevant ist auch der Stromausfall. Wissenschaftler der ISI-Gruppe machen Vorschläge, wie Deutschland solche Stromausfälle besser vermeiden kann. Doch zuerst nach Berlin. Wohnungssuche in Großstädten oder Universitätsstädten ist nichts für Menschen ohne starke Nerven und meist muss man sich auf saftige Mieten einstellen. Das Bundesjustizministerium plant aus vielerlei Gründen strengere Regeln im Mietrecht. Die Reform soll zum Beispiel hohe Mieten durch Möblierung und Kurzzeitverträge begrenzen. Für die Pläne gibt es Lob und Kritik. Dietrich Karl Meurer.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will das Mietrecht ändern und Mieterinnen und Mieter besser schützen. Die SPD-Politikerin verweist auf hohe Mieten und knappen Wohnraum. Viele Menschen fänden heute kaum noch eine bezahlbare Wohnung. Das heutige Mietrecht lasse zu viele Schlupflöcher offen. Die ersten Reaktionen auf den nun bekannt gewordenen Gesetzentwurf sind geteilt. Die Union fordert Änderungen und warnt vor weniger Investitionen. Dagegen halten die Grünen die Pläne für nicht weitgehend genug und verlangen einen noch stärkeren Schutz von Mietern. Die Linke begrüßt, dass Schlupflöcher geschlossen werden sollen, kritisiert aber, dass mehr Modernisierungskosten auf Mieter umgelegt werden können. Der Verband Haus und Grund, in dem vor allem private Haus- und Wohnungseigentümer organisiert sind, befürchtet Nachteile für Vermieter. Der Entwurf für die Mietrechtsreform sieht strengere Regeln für möblierte Wohnungen, Kurzzeitmieten und Indexmieten vor. Vermieter sollen Möbelkosten offenlegen und nur begrenzte Zuschläge verlangen dürfen. Kurzzeitverträge sollen höchstens 6 Monate dauern. Indexmieten sollen pro Jahr maximal um 3,5% steigen. Und Mieter sollen eine Kündigung abwenden können, wenn sie offene Mieten schnell nachzahlen.
Aus Berlin berichtet Dietrich Karl Meurer über die Diskussion zur Reform des Mietrechts. Krieg in der Ukraine oder eine mögliche Übernahme Grönlands. Sicherheit und Verteidigung stehen aktuell ganz oben in der politischen Diskussion und werden dies vor allen Dingen zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz sein. Bedrohungen gibt es auf jeden Fall genug. Ausgerechnet Großbritanniens Geheimdienst hat jetzt noch ein weiteres Risiko für die Sicherheit ausgemacht, den Verlust von Artenvielfalt. Lisa Kuhner hat sich angeschaut, wie die Zerstörung der Natur auch unsere Sicherheit bedroht.
Wenn Tier- oder Pflanzenarten verschwinden und Ökosysteme kaputt gehen, dann werden Ernten unsicherer und schlechter. Das kann eine ganze Kettenreaktion auslösen. Lebensmittel werden teurer, die Wirtschaft gerät unter Druck und in manchen Regionen kann das sogar zu Konflikten oder Krisen führen. Diese Warnung kommt nicht von einer Umweltorganisation, sondern von einem Komitee des britischen Geheimdienstes. Dessen Bericht wurde im Januar 2026 veröffentlicht. Eigentlich sollte er schon etwas früher erscheinen, die britische Regierung hielt ihn aber zurück, laut der Zeitung Times, weil er zu negativ war. In Deutschland sind die Gefahren ähnlich.
Die Biodiversität, also die Vielfalt unserer Natur, ist unsere Lebensgrundlage,
sagt Aletta Bonn. Sie sitzt im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen.
Und wenn wir diese verlieren, verlieren wir natürlich Handlungsfähigkeit und Resilienz in der Gesellschaft. Sie ist ganz klarer Grundlage unseres Lebens, sowohl für Ernährung als auch für unsere Sicherheit.
Viele Forschende sprechen jetzt schon von einer Biodiversitätskrise. Der Bestand von Wildtieren ist seit 1970 um 73% zurückgegangen. Außerdem wird immer mehr Land unfruchtbar und verwandelt sich in Wüsten. Sicherheitsrisiken sind eine indirekte Folge davon. Zum Beispiel, wenn Menschen ihre Ernten verlieren und deshalb aus einer bestimmten Region fliehen müssen. Oder wenn der Kampf um knappe Ressourcen Konflikte oder sogar Bürgerkriege auslöst. Doug Weir beschäftigt sich bei der britischen Denkfabrik Conflict and Environment Observatory mit Naturzerstörung und bewaffneten Konflikten.
We see issues like really high spikes in deforestation.
Während bewaffneten Konflikten und in der Zeit danach beobachten wir einen extremen Anstieg der Entwaldungsraten. Das wirkt sich natürlich negativ auf die Artenvielfalt aus.
Kriege führen also zu weiterer Naturzerstörung und setzen so eine Spirale in Gang. In Deutschland ist das Problem erkannt. In der nationalen Sicherheitsstrategie werden Klimakrise und Artenverlust ausdrücklich genannt. Beide Krisen und ihre Lösungen hängen eng zusammen. 2025 hat Deutschland zudem die erste nationale Risikoeinschätzung zu Klimafolgen veröffentlicht. Die warnt zum Beispiel vor Preisschocks und Unterbrechung von Lieferketten. Aber
ich sehe das zurzeit, dass dieser integrierte Sicherheitsbegriff etwas aus dem Fokus geraten ist und sich auf kurzfristige militärische Sicherheiten verengt,
sagt Aletta Bonn. Sie fordert ein breiteres Verständnis von Sicherheit. Die Zerstörung der Natur sei auch eine Bedrohung für unsere Lebensgrundlagen und damit für menschliche Sicherheit insgesamt. Diese Bedrohung sei nicht weniger akut als militärische Konflikte.
Es kann manchmal der Eindruck entstehen, dass das irgendwelche langfristigen Krisen sind, die erst in 10 Jahren oder vielleicht 50 Jahren auftreten. Wir stehen auch jetzt schon vor konkreten Kollaps von Ökosystemen weltweit. Und auch in Deutschland haben wir schon drastische Folgen von Klimakrise und Biodiversitätskrise.
Es brauche also jetzt mehr entschiedenen Klima- und Umweltschutz, insbesondere einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Doug Weir sieht auch eine Gefahr darin, Umwelt- und Sicherheitsfragen zu stark zu vermischen.
There's a long and problematic history of securitizing environmental issues, and the key one being that it leads.
Die Verknüpfung von Umwelt- und Sicherheitsfragen hat eine lange problematische Geschichte. Das Hauptproblem ist, dass diese Verknüpfung zu sicherheitspolitischen Antworten führt. Im Fall von der Klimakrise ist das dann eine Art von Fehlanpassung. Weil man sich auf die falschen Fragen konzentriert, kommt man auch zu den falschen Antworten.
Am Ende könnte das nach hinten losgehen. Fließt mehr Geld ins Militär, bedeutet das häufig, dass Natur und Klima noch stärker belastet werden. Dabei müsste sich Sicherheitspolitik der Zukunft vielleicht darauf konzentrieren, nicht nur Grenzen, sondern auch Wälder zu schützen.
Lisa Kuna über Sicherheitsrisiken durch den Verlust von Artenvielfalt. Dass es von Vorteil ist, einen guten Überblick über die eigene Lieferkette zu haben, würde wohl jeder Unternehmenschef oder Chefin bestätigen. Wenn es darum geht, diesen Überblick gesetzlich vorgeschrieben einzuhalten und ihn am Ende mit Informationspflichten zu verbinden, da teilt sich die Unternehmerschaft in zwei Welten. Die einen, die solche Gesetze als geschäftserschwerend und bürokratisch sehen, und andere, die die Auflagen begrüßen, unter anderem, weil sie sich davon gleiche Wettbewerbsbedingungen erhoffen. German Watch, eine entwicklungspolitische und umweltpolitische Nichtregierungsorganisation, stellt heute zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Miserio eine Studie zur Wirkung des Lieferkettengesetzes vor. Finn Schuft hat sich dafür mehrere Wirtschaftsbereiche angeschaut, unter anderem den Bergbau. Und ich wollte von ihm wissen, wo positive Auswirkungen stattgefunden haben.
Ja, guten Tag erstmal. Ja, wir haben in unserem Bericht, den wir heute gemeinsam mit Miserio vorstellen, ja eine ganze Reihe an Beispielen gesammelt. Sie haben jetzt direkt auf den Bergbau verwiesen. Das Beispiel, das wir da vorstellen, betrifft den Abbau von Bauxit im westafrikanischen Guinea. Bauxit wird für die Aluminiumproduktion benötigt. Deswegen wird sehr viel Bauxit auch für die deutsche Industrie in Guinea abgebaut. Es ist so, dass dieser Bauxitabbau in Guinea ganz dramatische Umwelt- und Gesundheitsfolgen für die lokale Bevölkerung hat.
Welche?
Ganz konkret ist es so, dass viele lokale Anwohner in dem Gebiet nicht mehr Landwirtschaft betreiben können, wo Bauxit abgebaut wird. Es ist so, dass AnwohnerInnen von über Atembeschwerden klagen in dem jeweiligen Gebiet.
Ja,
es ist so, dass Bauxitabbau ein sehr invasives Verfahren ist, bei dem offen sozusagen in das Land eingegriffen wird, Rohstoffe dort in sogenannten Open Pit Mines, Tagebauen, abgebaut werden. Und dafür wird das Land von eben lokalen KleinbäuerInnen zum Beispiel genutzt, die dann eben dort keinen keine Agrarwirtschaft mehr betreiben können. Das Wasser wird über Schwermetalle und den Abfall von diesem Tagebauen verschmutzt. Und das hat dann eben auch Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung, die Gesundheit der lokalen AnwohnerInnen, die angewiesen sind auf diese lokalen Wasserquellen und eben auf das Land.
Und wo hat das Lieferkettengesetz dann eine, sagen wir mal, Verbesserung oder Veränderung bewirkt?
Ja, genau. Also es ist so, dass sich erst mit dem Lieferkettengesetz jetzt erstmals deutsche Energieunternehmen mit diesen Folgen ernsthaft auseinandersetzen, sich mit lokalen VertreterInnen zusammengesetzt haben und nun begonnen haben, Abhilfemaßnahmen vor Ort zu treffen. Also ganz konkret das zerstörte Land wieder herzustellen. Und da gibt es dann verschiedene Maßnahmen, die man treffen kann. Das ist natürlich, wie gesagt, sehr invasiv. Aber es ist eben so, dass jetzt das erste Mal überhaupt sich die Unternehmen in Deutschland mit diesen Folgen auseinandersetzen und eben auch ganz wichtig mit den lokalen AnwohnerInnen gemeinsam daran arbeiten, diese zerstörten Landflächen wiederherzustellen.
Sind das dann selber bergbaubetreibende Unternehmen oder sind das Abnehmer von Unternehmen, die in Guinea Bauxit abbauen?
Das sind abnehmende Unternehmen aus Deutschland. Genau darum geht es ja in dem Lieferkettengesetz. Ja? Also es geht einerseits auch um den eigenen Geschäftsbereich der Unternehmen, aber es geht eben auch darum, dass wenn ein Unternehmen Kenntnis davon hat, dass in seiner tieferen Lieferkette, also in diesem Fall geht es ja wirklich um den Beginn der Lieferkette, ne, also sozusagen den Rohstoffabbau, der dann für die Rohstoffe, die dann zum Beispiel in der Energieindustrie in Deutschland verwendet werden. Und es geht eben darum, dass sich Unternehmen mit diesen Folgen auseinandersetzen, denn ganz häufig sind die gravierendsten Menschenrechtsrisiken, Menschenrechtsverstöße eben liegen am Anfang der Lieferkette.
Jetzt sagen aber auch Unternehmen, die bei einer komplexen Lieferkette am Ende stehen, sie fühlen sich jetzt unfair in Haftung genommen für Umstände, die sie vielleicht gar nicht beeinflussen können. Zum Beispiel eben in Guinea. Wer baut denn da das Bauxit ab? Also wer müsste denn eigentlich sowieso von vornherein Verantwortung dafür tragen, dass dort die Abbauumstände nicht die lokale Bevölkerung beeinträchtigen?
Naja, der Bauxitabbau selber wird durch ein guineisches Unternehmen durchgeführt. Aber wenn Sie sich die Realität der internationalen Wirtschaftsbeziehungen anschauen, dann ist es eben so, dass ein Großteil dieses Bauxit von deutschen Unternehmen abgenommen wird. Und es ist nicht so, dass das Lieferkettengesetz Unternehmen dazu verpflichtet, Dinge zu tun, auf die sie keinen Einfluss haben. Der Einfluss des Unternehmens ist der ganz zentrale Faktor im Lieferkettengesetz. Ja, es geht darum, dass Unternehmen den Einfluss, den sie haben, wo sie Einfluss haben, nutzen, um auf eine Verbesserung der Menschenrechtssituation hinzuwirken. Darum geht es. Und in Guinea sieht man eben, dass die deutschen Unternehmen diesen Einfluss haben und ihn auch nutzen.
Jetzt haben aber 17 Wirtschaftsverbände Ende Januar gefordert, das deutsche Lieferkettengesetz auszusetzen. Da ist der Handelsverband HDE dabei, der Arbeitgeberverband Gesamtmetall und auch der Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Offenbar sehen das ja nicht alle Unternehmen so, dass sie dort tätig werden sollten, beziehungsweise sie sagen, das wird zu teuer für uns.
Ja, diese Äußerung gibt es immer wieder. Tatsächlich ist es so, wenn Sie sich aktuelle repräsentative Umfragen anschauen, wo tatsächlich mal sozusagen in die Breite der Unternehmen in Deutschland geschaut wird. Es gibt da zum Beispiel eine aktuelle Umfrage, die von YouGov in Auftrag gegeben wurde aus dem vergangenen Jahr, dass die Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland weiterhin das Lieferkettengesetz unterstützt und darin Vorteile sieht. Ich weiß, dass es immer wieder diese meinungsstarken Äußerungen natürlich von Verbänden gibt. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass natürlich das Lieferkettengesetz Aufwand für Unternehmen bedeutet. Was wir mit unserem Bericht, den wir heute veröffentlichen, zeigen wollen, ist, dass eben in der Praxis es ganz konkrete positive Wirkungen dieses Gesetzes gibt. Ja, also wir wollen ein bisschen auch wegkommen von dieser politischen Schlagwortdebatte und eben hin zu einer fundierten, wirklichkeitsnäheren Diskussion, die wirklich die Erfahrung mit der Umsetzung des Gesetzes tatsächlich berücksichtigt. Und das fehlt mir persönlich häufig in diesen Verbandsstatements dann doch ein bisschen.
Sie haben schon zugegeben, dass das Aufwand bedeutet und gerade kleine und mittlere Unternehmen sagen, dass sie eigentlich zusätzliches Personal brauchen, um diese Berichtspflichten, die Nachforschungen zu betreiben. Gibt es bestimmte Faktoren, die eine bessere Wirkung auch verhindern, wo Sie sagen, da könnte man das Gesetz verbessern?
Die gibt es auf jeden Fall. Ja, also die eigentlich von dem Gesetz erfassten Unternehmen haben versucht, diese Verantwortung an die Zulieferer, die mittelständischen Zulieferer, denn es geht ja eigentlich um große Unternehmen, aber die mittelständischen Zulieferer in ihrer Kette eben weiterzugeben. Das ist aus unserer Sicht ganz gut berücksichtigt in der Neuerung, die jetzt von der EU-Ebene kommt, der EU-Lieferkettenrichtlinie, dass das nicht mehr so ohne weiteres sein darf und eben nicht mehr Informationen von Zulieferern abgefragt werden dürfen.
Geben Sie mal ein konkretes Beispiel, wo mittelständische Unternehmen in der Mitte der Lieferketten sitzen und belastet werden und was sich dann jetzt ändern würde.
Also zum Beispiel ist es ja in der deutschen Automobilindustrie so, dass es zahlreiche deutsche mittelständische Automobilzulieferer gibt. Und in den ersten Jahren der Anwendung des Lieferkettengesetzes war es immer wieder so, dass die großen vom Gesetz verpflichteten Unternehmen versucht haben, ihre Verantwortung weiterzugeben an ihre mittelständischen Zulieferer. Das ist jetzt ganz klar verboten nach der EU-Lieferkettenrichtlinie. Die großen Unternehmen sind selber verpflichtet, ihre Risiken in der Lieferkette zu ermitteln. Wenn wir auf die Defizite in der Wirkung des Gesetzes aus zivilgesellschaftlicher Perspektive blicken, das ist ja die Perspektive, die wir auch in erster Linie natürlich einnehmen und über die wir sprechen können, dann sehen wir auch ganz klar, dass das Gesetz sehr viel besser wirken könnte, als es das aktuell tut. Und das hat insbesondere mit der defizitären Durchsetzung und Kontrolle des Gesetzes zu tun. Also die zuständige Behörde, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, muss man sagen, agiert aktuell sehr intransparent, was Beschwerden unter dem Gesetz angeht. Viele Betroffene, die Beschwerden nach dem Gesetz einreichen, wissen bis heute nicht, was mit ihrer Beschwerde, wie der Stand ihrer Beschwerde ist. Und auch das führt natürlich dazu, dass das Gesetz ja weniger gut wirkt, als es wirken könnte.
Nochmal zu dieser Haftungsfrage. Also Unternehmen hier haben natürlich dann auch Sorge. Sie stehen irgendwo am Ende einer relativ langen Lieferkette und jetzt werden sie möglicherweise von einem Kleinbauern in Honduras verklagt, weil bei dem Zwischenhändler, vielleicht auf der ersten Ebene sogar von Palmöl, irgendwas schiefläuft, Verträge nicht eingehalten werden, aber in Haftung genommen wird hier das mittelständische Unternehmen, das Nahrungsmittel erzeugt.
Nein, also das Beispiel, was Sie beschreiben, wird so nicht passieren. Mhm. Es gibt nach dem deutschen Lieferkettengesetz leider keine explizite zivilrechtliche Haftung. Das war bislang europaweit harmonisiert. Teil der EU-Lieferkettenrichtlinie wurde dort jetzt auch wieder gestrichen. Trotzdem kann es natürlich sein, dass Betroffene nach geltendem Recht, das es schon immer in Deutschland gibt, das geltenden zivilrechtlichen Regeln versuchen, Unternehmen haftbar zu machen, wo sie Schaden verursacht haben. Das ist das ganz normale deutsche Schadens- und Deliktsrecht. Das gilt grundsätzlich. Das Problem ist, dass es in der Lieferkette sehr schlecht funktioniert. Und da sollte eigentlich die EU-Lieferkettenrichtlinie Abhilfe schaffen. Das wurde ja aber im vergangenen Jahr auf Druck unter anderem der deutschen Bundesregierung wieder rückgängig gemacht.
Das deutsche Lieferkettengesetz gilt ja bereits für Firmen ab 1.000 Mitarbeitern, gleich welchen Umsatzes. Ist es für Sie ein Kompromiss, die EU-Vorgaben, die ja auch abgeschwächt worden sind, also wären die ein Kompromiss, dass künftig nur Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro unter das Gesetz fallen?
Nein, also erstmal muss ich sagen, ich bin natürlich auch gar nicht in der Position, hier irgendwelche Kompromisse zu schließen. Ich bin weder in politischer Verantwortung, noch bin ich natürlich selber von den Rechtsverletzungen betroffen, die das Lieferkettengesetz adressiert. Der Fall, den Sie beschreiben, würde dazu führen, dass 95% der aktuell in Deutschland erfassten Unternehmen nicht mehr von diesem Gesetz erfasst wären. Das wäre ein gravierender Einschnitt, der übrigens auch nach der Auffassung sehr vieler Völkerrechtler sowohl völkerrechts- als auch europarechtswidrig wäre, weil es bedeuten würde, dass das aktuell geltende Menschenrechtsniveau in Deutschland wieder zurückgedreht würde.
Angesichts der Politik der US-Regierung erscheint ja das Lieferkettengesetz wie etwas aus einer anderen Welt. Weil unter der US-Regierung, und die ist nun mal wirtschaftlich ein unglaublich wichtiger Player und möglicherweise auch nicht immer unter der chinesischen Regierung als zweitem wichtigen Player, spielen solche Menschenrechtserwägungen oder Umweltgesetze nicht unbedingt eine Rolle. Beziehungsweise unter der US-Regierung hat man den Eindruck, spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Da sagen deutsche Unternehmen, da hängen wir im Wettbewerb total hinterher. Das können wir uns vielleicht gar nicht mehr leisten.
Ich würde Ihnen absolut zustimmen, natürlich unter dem Kurs der aktuellen US-Regierung spielen solche Vorschriften in den USA keine Rolle mehr. Die Frage ist natürlich, möchte man sich als deutsche, als europäische Industrie diesen Wettbewerb nach unten sozusagen, diesen Wettbewerb nach unten aussetzen. Und die Frage ist, kann man diesen Wettbewerb gewinnen, ja, indem man die Umwelt- und Sozialstandards, Menschenrechtsstandards immer weiter absenkt? Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Die Antwort muss sein, nein, Europa als natürlich führender Wirtschaftsstandort, führender Binnenmarkt weltweit, muss weiter auf Menschenrechts- und Umweltstandards setzen, gerade in Abgrenzung zu den USA, gerade weil das sozusagen der unique selling point, wenn Sie so wollen, das auch des europäischen Marktes ist, natürlich in Abgrenzung zu den USA, in Abgrenzung zu China, in Abgrenzung zu vielen anderen Ländern weltweit.
Und Sie hörten da Finn Schuft von German Watch zur Wirkung des Lieferkettengesetzes. Der große Stromausfall in Berlin hat die Frage nach Vorsorge verstärkt. Wissenschaftler der EASY-Initiative Energiesysteme der Zukunft haben heute Vorschläge für mehr Resilienz vorgelegt. Dieter Nürnberger.
Was kann aus dem Anschlag auf die Berliner Stromversorgung Anfang Januar gelernt werden? Die meisten Experten, die heute an der wissenschaftlichen Aufarbeitung des rund 5 Tage andauernden Stromausfalls im Südwesten der Hauptstadt teilnahmen, sind sich einig. Einen 100-prozentigen Schutz könne es nicht geben. Doch Verbesserungen, eine effektivere Resilienz der Systeme, sehr wohl. In Berlin war ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke die Ursache. Hier wurden mehrere Hochspannungskabel beschädigt. Und obwohl es sehr viel Kritik über das Schadensmanagement in der Hauptstadt gab, die Reparatur sei nicht schneller möglich gewesen, sagt Jutta Hansson. Sie sitzt im Direktorium der Initiative Energiesysteme der Zukunft, kurz ESIS. Das Problem, die meisten Hochspannungskabel sind unterirdisch verlegt, aber nicht alle.
Die Kabel bieten also erstmal Schutz, aber wenn sie dann beschädigt sind und sie dann zu reparieren, das dauert lange. Und besonders, weil sie so großflächig zerstört waren, gab es gar keine andere Möglichkeit, als eine neue Verbindung zu schaffen. Und das dauert Zeit und das hat Berlin in hervorragender Zeit hinbekommen. Also so rum würde ich es dann formulieren.
Dort, wo Kabel also oberirdisch verlaufen, bestehe Handlungsbedarf. Etwa durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wie Zäune oder auch Überwachungstechnik. Eine weitere Lehre aus dem Anschlag auf das Stromnetz sei eine bessere Koordination aller Beteiligten. Es gehe im Ernstfall nicht nur um eine schnelle Reparatur des Schadens, sondern auch darum, Betroffene zu unterstützen. Dazu zählen beispielsweise mobile Notstromaggregate, etwa für Altenheime und Nachbarschaftstreffpunkte. Und hier sei die Bereitstellung, die Vorsorge durch die Bundesländer unterschiedlich gut. Einsatzpläne beispielsweise müssten aber vorher abgestimmt und auch geübt werden, sagt der Soziologe Ortwin Renn vom Forschungsinstitut Nachhaltigkeit in Potsdam.
Vor allem die sektorübergreifende Kooperation ist eines der Schwachstellen, die wir immer wieder sehen. Also alle Behörden, die hier Einfluss nehmen können, müssen zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit darf nicht erst eingeübt werden, wenn die Krise da ist. Dann ist es zu spät.
Resilienz beschreibt die Fähigkeit, schwierige Situationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Ortwin Renn nennt hier 3 Handlungsfelder: die technische, die organisatorische und auch die soziale Resilienz. Vorsorgen müsste deshalb auch jeder Einzelne. Man sollte vor allem Wasser und auch Lebensmittel zur Vorsorge im Haushalt haben. Zudem auch Technik, wie etwa einen kleinen Gaskocher zur Erhitzung von Speisen. Generell fehle aber noch ein ausreichendes Bewusstsein in der Bevölkerung für eigene Maßnahmen.
Da fehlt oft auch die Information darüber. Die meisten Menschen nehmen das Risiko ganz anders wahr, als wir es von außen her sehen. Sie glauben, dass sie letztendlich schon versorgt werden und machen es selber nicht. Nur die wenigsten Haushalte in Deutschland haben tatsächlich so eine Notfallvorsorge für sich im Haushalt fertig gemacht.
Und nicht zuletzt geht es natürlich auch um die Versorgungsnetze. Hier könnte sich der Einsatz erneuerbarer Energien künftig positiv auswirken. Sie könnten unterstützend herangezogen werden. Dezentralität sei kein Allheilmittel, aber oft notwendig, sagt beispielsweise Florian Steinke, Energienetzexperte an der Technischen Universität in Darmstadt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Solarenergie Berlin versorgen können, ist selbst an einem sehr sonnigen Tag eher klein. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass wir zum Beispiel sowas wie Handymasten versorgen könnten mit PV-Anlagen, die irgendwo in der Nachbarschaft sind, Die ist wiederum relativ groß, weil nämlich Handymasten zwar sehr, sehr viel Nutzen bringen für die Nutzer, aber der Stromverbrauch davon relativ überschaubar ist.
Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz hat viele Defizite einer resilienten Stromversorgung in Deutschland aufgezeigt. Und auch wenn es keinen hundertprozentigen Schutz geben kann, Optimierungen sind in vielen Handlungsfeldern möglich und auch notwendig.
Wie einen großen Stromausfall abfedern, Dieter Nürnberger stellte Vorschläge der EASY Energiewissenschaftlergruppe vor. Die Epstein-Akten bedrohen zunehmend die britische Regierung. Details ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.
Deutschlandfunk.